Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser, Stuart Cording. Mein Interesse für technische Themen hat sich während meiner Kindheit entwickelt. Zusammen mit meinem Vater habe ich mein erstes Fahrrad überholt, eine Seifenkiste gebaut und bei der Renovierung der Elektrik und Heizung zu Hause ausgeholfen. Später ging es weiter mit der Programmierung eines Commodore 64, unserer einzigen Computer zu Hause, und dem Bau eines Funkempfängers aus Einzelkomponenten. Dadurch habe ich viele Hard- und Soft-Skills entwickelt, die ich später als Elektronikingenieur benötigen würde. Heute ist aber die Lage für werdende Elektronikingenieure ganz anders. Für wenig Geld bekommt man fertige Elektronikmodule und Embedded-Systeme wie Arduino, mit denen man mit der Entwicklung einfach loslegen kann. Hilfe ist überall im Internet und Gleichgesinnte können schnell über Social Media gefunden werden. So, wie ist es für junge und werdende Ingenieure heute? Lernen sie dasselbe wie meine Generation, aber auf eine andere Art und Weise? Und welche Rolle spielt Social Media dabei? Um Antworten auf diesen Fragen zu erhalten, spreche ich heute mit Hassan Kamel und Rafik Mitri, zwei Technical Marketing Engineers von Mauser und die Gründer von Camitronics, einen Instagram-Kanal, auf dem sie Videos zu technischen Themen posten. Hallo Hassan, hallo Rafik, herzlich willkommen bei uns hier.
Hallo Stuart, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass ihr da seid. So, in der Einführung habe ich so kurz meine Laufbahn erzählt. Ja, ich habe viel mit meinem Vater gemacht. Er war Ingenieur und dann war es auch kein Wunder, dass ich auch Ingenieur geworden bin. War keine Überraschung. Wie war es für euch, Hassan? Wart ihr auch als Kind mit Ingenieuren, Umgebung und Technik und so weiter?
Ja, also bei mir war es auch so ähnlich wie bei dir durch meinen Vater. Er ist auch Ingenieur, aber Richtung Maschinenbau. Ich bin Richtung Elektrotechnik. Aber er ist mein Idol und ich habe immer gesehen, wie er zu Hause alles repariert hat. Er hat alles über Autos verstanden und das hat mich halt fasziniert. Ja. Und dadurch war ich auch interessiert, wie Dinge funktionieren und was die Physik und Mathematik dahinter steckt. Und natürlich... So habe ich mich dann zum Weg entwickelt, Ingenieur zu werden.
Ja. Wie war es bei dir, Rafik?
Ich würde sagen, auch ganz ähnlich zu euch beiden. Aber meine zwei Eltern sind Elektroingenieure. Und zu Hause war alles, ich habe seit meiner Kindheit schon PLC und Mikrocontrollern schon gehört. Aber ich habe versucht zu verstehen, um was es geht. Aber war schwierig, vor allem als ich jung war. Aber es war auch, mein Vater hatte auch seine Firma in Elektrotechnik, wo ich da immer im Sommerferien dort geblieben bin und auch ein bisschen so Kabeln verkabelt und ein bisschen so mit Elektronik gespielt.
Das hat dir immer Spaß gemacht?
Ich war immer neugierig, weil ich verstehe nicht, was da los ist, aber es gibt sehr viele Farben und da als Kind hat es schon so ein bisschen, und auch zu den Freunden nach den Sommerferien zu erzählen, ich habe das auch so gebaut mit meinem Vater und so, das war richtig schön.
Genau. Und klasse. Der Beruf Ingenieur wird in Deutschland immer noch hoch angesehen. Wird dieser Beruf in eurem Heimatland auch so wahrgenommen? Wo kommt er her?
Also es gibt diesen Witz in Ägypten, wenn man kein Arzt, kein Ingenieur oder kein Rechtsanwalt ist, dann ist man eine Schande für die Familie. Aber das ist natürlich Spaß. aber es wird wirklich... hoch wahrgenommen und vor allem in Ägypten wird sehr viel gebaut jetzt und deswegen ist Bauingenieurwesen jetzt mehr populär oder beliebt, aber natürlich gibt's auch Elektrotechnik und Informatik. Also es gibt jetzt zurzeit viele Startups, die jetzt Richtung KI und Machine Learning sehr viel entwickeln und die sind wirklich auf Top-Level. Es ist schon sehr beliebt als Studiengang und als Beruf. Und ich glaube,
es geht auch in die... Zu deuten, wir sind beide aus Kairo in Ägypten und es ist schon sehr populär dort Ingenieurwesen allgemein zu studieren. Ja. wie hast du auch gesagt, also entweder das oder Medizin.
Ja, genau. Der eine oder der andere. Ja. Es gibt keine Zwischenmöglichkeit.
Ja.
Ihr habt euch dann entschieden, in Deutschland zu studieren. Und es gibt aber viele andere Nationen, die für ihre Ingenieurskompetenz bekannt sind. Warum Deutschland?
Also wir waren auf der deutschen Schule in Ägypten und ich würde sagen, es ist schon ein Zufall, aber in Ägypten ist halt, es gibt das ägyptische System und dann international, dann gibt es Deutsch, Französisch oder Englisch. Und ich würde sagen, meine Eltern haben diese Entscheidung als Investition gemacht und uns zur deutschen Schule geschickt. Und dann haben wir auch unser Abitur abgeschlossen. In der Schule haben auch die Lehrer uns schon motiviert, dass wir nach Deutschland zu gehen und dort zu studieren. Ja. Und davon hatten wir schon so in den Sommerferien auch so Austauschprogramme gemacht in der 9. und 10. Klasse, wo wir 2 Wochen einfach zu einer Familie hier in Deutschland geflogen sind und dass die ganze Kultur auch so als eine deutsche Familie, mit einer deutschen Familie zu leben.
Ja.
War das auch ähnlich bei dir?
Ja, also ich würde sagen, das war eigentlich die einzige Option für mich. Ich wusste schon, seitdem ich glaube in der 5. oder 6. Klasse bin, ja, wenn ich fertig mit der Schule bin, weil wir auch im deutschen System sind und Abitur machen, dann war der nächste Schritt, nach Deutschland zu kommen und hier zu studieren. Und da auch, dass wir in Technik interessiert sind und auch Ingenieurwesen studieren wollten, ist Deutschland halt Top-Level, ja.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr euch kennengelernt oder waren ihr die gleiche Schule, aber nicht in die gleiche Klasse?
Ja, wir waren in derselben Schule. Rafik ist 4 Jahre älter als ich. Ich habe ihn gesehen, aber so wirklich Freunde waren wir nicht, weil...
Fand ihr schon bewusst.
Ja, ja. Also in diesem Alter ist 4 Jahre schon ein großer Unterschied, ja. Aber dann hier in der Uni...
Aber ich würde sagen, gesichtweise, wir kannten uns schon, ja. Aber nicht auch nur von der Schule. Wir beide spielten eigentlich Tennis auch professionell.
Ah, oh, wow, okay.
Und dann haben wir uns irgendwie auch in der, so in Wettkämpfe gesehen, ja. Weil es war überall Ägypten.
Ja.
Und man konnte schon, ja, er ist auf der deutschen Schule, ich kenne ihn, aber nicht mehr.
Und wir spielen Tennis immer noch, ja, aber klasse. Nicht mehr so. Nicht intensiv wie früher.
Nur für Spaß.
Ja, genau.
Hobbymäßig.
Genau. Und wie war es für euch? Ich meine, ihr habt die Sprache schon kennengelernt, die Kultur habt ihr ein paar Mal erlebt durch diesen Schulaustausch und so weiter. Aber wie ist hier dann am Ende langfristig zu wohnen in Deutschland für euch?
Ja. Also ich glaube, in Deutschland zu integrieren, das war sehr einfach, weil wir schon seit der Kindheit auf der deutschen Schule waren. Also wir waren die einzige Schule, die Fasching gefeiert hat,
okay.
Im Februar und nicht Halloween. Also das war schon ein kleines Deutschland in Ägypten und alle Lehrer waren deutsch. Also wir haben Mathe, Physik, alle Fächer auch in Deutsch gehabt. Geschichte war mehr Deutschland als Ägypten. Wow. Also da war es schon... einfach hier sich wohlzufühlen. Was schwierig war, war, dass wir jetzt auf einmal alleine wohnen und selber die Wäsche machen müssen und selber
die
kochen.
Übliche Sachen dann.
Also das war auch für mich das, was ein bisschen schwierig war. Aber ja, also wegen der Sprache und dass wir schon öfters in Deutschland waren, was halt einfach hier sich wohlzufühlen.
Ja.
Ja, ich kann nur zustimmen. Also Kulturschock hatten wir nicht. Aber ich würde sagen, Wetterschock hatte ich schon. Weil ich kann mich noch erinnern, als ich kam Ende Oktober, das war 2012, gab es einen Schneesturm.
Wow.
Und das war schon, ich war schon jetzt einen Monat hier. Und ich rufe meine Freunde Videocall und ich zeige denen, was ist los hier? Und die sind am Meer, am Strand und ich will zurück.
Genau, kann mich gut vorstellen. Dann gibt's überhaupt Schnee in Ägypten oder?
Nee. Fast nie. Das Einzige war auf einem Berg irgendwo in Sinai, also das höchste Berg, aber Kairo niemals.
Ja.
Yeah.
Wow.
Ja,
das ist klasse. Ja. Und dann habt ihr hier in der Uni studiert, ich glaube bei der TUM, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wie war es für euch dann hier zu studieren? Und ich meine, es gibt einen großen Unterschied zu was ihre Kameraden in Ägypten erlebt haben in der Uni. Ist das weit auseinander?
Also hier zwei Sachen auch. Das Einfache war, wir wussten, dass eine Note 1 ist eine gute Note und die Note 5 ist eine schlechte Note.
Okay. Also es geht nicht um Punkte sammeln.
Genau. Also das war uns schon klar.
Ja. Und die 4-0 war
unser
auch keine
Ziel
gute
war immer 4-0 zu erreichen. aber natürlich ist es schon viel schwieriger als in der Schule. Also in der Schule kann man 2-3 Tage davor anfangen zu lernen, aber in der Uni, vor allem in Elektrotechnik, ist schon sehr schwierig. Und wir hatten im ersten Jahr die sogenannten GOPs. Das sind 10 Module, also 5 im ersten Semester und 5 im zweiten Semester. Und die müssen wir halt im ersten Jahr bestehen, sonst ist man raus. Alle 10. Wow. Also man muss alle 10 bestehen. Oder man hat einen Joker, also man muss 9 von 10 bestehen. Das war sehr stressig, weil wir wollen hier bleiben, wir wollen Elektrotechnik studieren und auch die anderen Sachen, also wie gesagt, das Organisatorische, das Kochen, Putzen und auch Aufenthaltstitel zu beantragen und alles und nebenbei noch zu studieren. Das war schon stressig, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und dann weiß man halt, wie man lernen soll. Genau. Ich glaube,
das Gleiche, aber ich würde sagen, das Schockierende war, als die Professoren gesagt haben, dass es ein Selbststudium ist. Man muss halt sich irgendwie einen Weg finden, das Ganze auch selbst zu lernen und zu verstehen.
Es gibt keine Anwesenheitspflicht. Also das heißt, in der Schule mussten wir präsent sein. Hier ist es 8 Uhr morgens für die Vorlesung aufzustehen. Vielleicht nicht.
Nicht jedermanns Sache.
Lieber die um 13 Uhr dann.
Genau, um Schneeschnaufeln in die zu gehen. Macht keinen Spaß. Ihr habt jetzt Stellen hier in Deutschland bei Mauser, aber bevor wir zu ihrer Arbeit kommen, wollte ich zuerst so ein bisschen so zurückblickend auf das Ingenieurstudium verstehen. Wie war das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis?
Wieso?
Also ich würde sagen, das kann man so ein bisschen strukturieren. Die ersten 4 Semestern sind richtig Theorie. Ob man das Ganze jetzt in der Praxis benutzt, weiß ich nicht. Oder bis jetzt habe ich nicht so ganz benutzt. Das war ein bisschen so, wie Hassan gesagt hat, stressig, weil man muss es einfach bestehen. Also auch eine gute Note zu kriegen, bringt uns gar nicht mehr. Und dann ab dem 5. Semester konnte man schon die Wahlmodule. Und da begann es ein bisschen interessanter zu sein. Ich hatte mich schon interessiert ein bisschen in Medizin. Da habe ich sehr viel von Medizintechnik gewählt. Und die andere Hälfte war ein bisschen in Energietechnik, also Energy Harvesting und so. Das hat schon Spaß gemacht, weil man lernt, was man auch sich dafür interessiert. Was hast du eigentlich gewählt, Hassan?
Ich habe im Bachelor Automatisierungstechnik, aber dann im Master Sensorentwicklung. Aber ja, also an der TU ist es schon mehr Theorie als praktisch. Natürlich gibt es die Möglichkeit, an Projekten zu arbeiten und so weiter. Also wie das Advisor-Programm, was Mauser auch sponsert. Also da kann man hands-on Projekte bauen und mit Hardware und Software entwickeln. Aber schon ist es, ich würde sagen, bei mir war es 80% oder 90% Theorie.
Mhm. Ja. Und dieses Advisor-Programm, vielleicht kannst du das ein bisschen näher angehen, was das beinhaltet und wie es sich unterscheidet von der Standardprogramm bei der Uni.
Also das ist für Erstsemester oder erstes und zweites Semester, es ist also für neue Studenten, die halt Erfahrung mit hands-on, also mit praktischem Arbeiten sammeln wollen. Und das wird von es wird von Mauser gesponsert. Das heißt, die Studenten sind halt in Gruppen verteilt und sie müssen ein Projekt entwickeln. Und genau.
Aber auch, die müssen auch im ersten Semester über Soft Skills lernen, wo sie auch sehr, sehr wichtig ist, speziell für die Erstsemestern, dass sie auch verstehen, wie eine Gruppe Arbeit passiert oder so.
Ja.
Und wie sie auch zusammen in einer,
also die Aufgaben aufteilen.
Ja, genau, ein Problem lösen können. Und da wird es im ersten Semester nur so Trainings gemacht von Professionellen. Ich glaube auch, die kommen und geben die Studenten Tipps und so.
Ja.
Und dann im zweiten Semester kommt es das praktische Teil, wo sie auch dieses, normalerweise ist ein Roboter.
Okay.
Jedes Jahr die Applikation verändert sich, aber... Ja. Ist schon interessant, ja.
Ja, genau.
Weil dann am Ende kann man auch schon sehen, dass wie die Studenten, okay, die haben sich alle so in einer Gruppe etwas entwickelt und es am Endeffekt ist ein Gruppenarbeit, also nicht nur, ja.
Ja, es geht nicht nur ausschließlich um die Einzelleistung, sondern...
Weil im Endeffekt, das ist auch wie in der Industrie, wenn man ein Ingenieur... Seid ihr nicht immer alleine, so man
ja,
muss
genau,
immer,
ja, genau. Wir arbeiten immer zusammen. Gruppe, ja. Genau. Und versuchen das Beste aus, aus dem Team zu holen.
Ja, weil jeder hat eine Schwäche und eine Stärke. Und das finde ich, dass der Programm auch hilft, dass jeder das entdeckt ein bisschen im Anfang des Studiums.
Ja, ja. Das klingt sehr spannend.
Ja. Ja.
Super. Ihr seid bei Mause gelandet, ihr arbeitet dort schon eine Weile mittlerweile. Wo und wann habt ihr zum ersten Mal von eurem Arbeitgeber gehört und was war der Anreiz, bei so einem Handelsunternehmen für elektronische Bauteile zu arbeiten?
Okay, ich kann hier starten. Das ist schon eine interessante Geschichte, aber Mark Patrick kennst du, ist mein Manager und ich nach meinem Master, ich wollte eigentlich promovieren, aber ging nicht, also ich habe nicht die Chance gefunden.
Okay.
Und dann habe ich Mauser das auf LinkedIn gesehen, dass sie einen Job suchen für Technical Marketing Engineer und das klingt ein bisschen interessant, weil es nur nicht 100% Elektrotechnik, ist auch gemischt mit ein bisschen Marketing, also ist ein bisschen spannend. Und ja, da ging ich und hatte Besprechung mit Marc und da gleich am Anfang, wir fanden dieses Klick und der hat mich also eingestellt, hauptsächlich für das Kreieren von kleinen Demos. Also wir nehmen Mikrocontroller mit Sensor und ein Funkmodul und das Ganze zu bauen und dann eine Geschichte darüber zu machen, dass auch andere Ingenieure sich inspirieren. Und das war hauptsächlich mein Job und das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann nach 2 oder 3 Jahren, wir wollten das, weil wir haben sehr gutes Feedback gekriegt von Mauser und unsere Suppliers und so, dass diese Projekte schön sind und wir wollen mehr machen.
Okay.
Und der erste, der in meinen Kopf gekommen ist, war Hassan, weil wir haben auch zusammen gelernt an der Universität, obwohl ja es gibt alter Unterschied. Und dann habe ich einfach, Hassan, wir suchen einen Werkstudenten, interessierst du dich?
Ja, genau.
Und dann gebe ich zu Hassan, weil bis jetzt weiß ich nicht, was er da nach Mauser, wusstest du schon Mauser?
Nee, also bei mir, das war so, das war direkt nach meinem Bachelor. Ich hatte... während meinem Bachelor bei Bosch Smart Home gearbeitet und auch meine Bachelorarbeit dort gemacht. Und dann direkt nachdem ich fertig mit der Bachelorarbeit war, wollte ich was Neues erleben. Also ich wollte schon eine andere Welt sehen. Ich war dort fast 2 Jahre und im Studium will man halt so viel erfahren wie möglich. Und dann, ich glaube, paar Wochen nach meiner Bachelorarbeit hat Rafik mich angerufen.
Perfektes Timing. Ja,
perfektes Timing. Ich suche einen Werkstudenten, der mir bei diesen Projekten helfen kann, bei Mauser. Um ehrlich zu sein, konnte ich Mauser zu der Zeit nicht. Das können wir rausschneiden. aber dann habe ich recherchiert und natürlich war das für mich eine neue Welt und da war ich von Anfang an interessiert. Und dann hatte ich das Interview mit Mark Patrick. Und wie du merkst, Rafi und ich, wir sind sehr, sehr ähnlich. Also wenn er Ja zu Rafi gesagt hat, war es schon easy, dass ich die Stelle auch kriegen werde.
Ja. Ich habe ihm gesagt, zu Marc, bevor das Hassan mit ihm gesprochen, du kannst einfach nachdenken, er ist Copy-Paste. Ja, genau. Gleiche Schule, gleiches Studium, alles. Also.
Und dann, deswegen ist es auch sehr schnell gelaufen. Also ich habe dann die Zusage eine Woche danach bekommen. Mhm. Und dann habe ich bei Maus angefangen.
Und ich würde auch gerne verstehen, vielleicht gibt es Zuschauer, die es nicht verstehen, welche so Arbeitsmöglichkeiten es gibt. Was ist ein Werkstudent? Ist das jemand, der nebenbei auch studiert, aber auch ein Gehalt erhält für seine Leistung? Oder
ja, genau. Also das ist auch die Vorteile, hier in Deutschland zu studieren. Also man hat die Möglichkeit, nebenbei Teilzeit, also in Teilzeit 20, normalerweise 20 Stunden die Woche zu arbeiten. Und das Gute ist, man hat auch direkt Verantwortung. Es ist nicht diese typischen Praktikantentätigkeiten, die man machen muss, kopieren oder,
ja, genau,
oder sowas.
Kaffee machen.
Ja, Kaffee machen. Also das ist, es war schon, also ich habe das, was Rafi gemacht hat, aber nur durch zwei, also die Hälfte von dem, was Rafi gemacht hat, gemacht. Und dann kann man auch sehr viel lernen und man kann auch schon sehen, wie der Job in der Zukunft aussehen wird. Ob das mir gefällt, will ich da weiterarbeiten oder ob es mir nicht gefällt.
Ja. Nee, genau. Ja. Ja, das sind aus meiner Sicht dann perfekte Gelegenheiten, einen Arbeitgeber kennenzulernen, ja, und auch ein Gefühl zu bekommen, wie es ist, einen Job auszuüben. Ne?
Und eigentlich habe ich mein Studium nach meiner Werkstudententätigkeit orientiert und nicht andersrum. Ja. Also nachdem ich halt bei Bosch angefangen habe, das war Richtung Computer Vision und dann habe ich halt Fächer, die zu Computer Vision passen, genommen, damit ich halt in meinem Job besser werde.
Ja. Ja, bei mir war es ein bisschen anders, weil ich hatte keinen Werkstudent gemacht, aber das ist auch interessant. In der Uni kann man so als eine studentische Hilfskraft, ist im Endeffekt auch ein Werkstudent, ja, aber man arbeitet mehr im Recherche. Also
okay.
Ich habe für einen PhD-Student auch so Messungen gemacht. Mhm. Es war im Energy Harvesting, okay, hauptsächlich, aber das war auch interessant, weil man hat das Gefühl, man sei in einem dunklen Raum und man versucht, das Licht zu finden. Das hatten wir immer so beschrieben. Und dann geht man in die Industrie und dann das Ganze ist viel einfacher.
Ja. Klasse. Was ich auch erwähnen wollte, ist, dass wir sehen uns häufig auf Messen. Jedes Mal, wenn man auf eine Fachmesse geht, seid ihr da auf dem Mauserstand und in der Regel mit so einer komplexen Demo wie ein Roboterarm und so weiter. Warum entwickelt ihr solche Demos für Messen und was möchtet ihr damit den Besucher zeigen?
Also das war auch einer unserer Tätigkeiten bei Technical Marketing. Und zwar, dass wir in diese Messen auch das Mausername an den Leuten zu bringen und irgendwie, dass sie auch uns an Mauser erinnern.
Ja.
Und wir hatten immer die Herausforderung, wie können wir das machen? Und wir gehen zu den Messen, wir sehen das von unseren Herstellern, die haben immer so kreative Demos, Hightech, und können wir das machen? Das war auch für uns so eine Herausforderung. Und als Hassan dann vollzeitig bei uns begonnen hat, hatten wir ja die Kapazität auch, das zu machen. Und Ingenieure kriegen immer verrückte Ideen, würde ich sagen. Und das Gute an unser Team ist, wir haben die Flexibilität auch. Marc unterstützt uns, dass wir diese Ideen zur Realität zu bringen. Und dieses Jahr bei Embedded World, du warst auch dort, Stuart, wir haben gemeint, okay, wir möchten jetzt eine Kaffeemaschine mit einem Roboterarm programmieren, dass das Ganze so ein Robo-Café zu machen.
Und ist es auch sehr gut gelungen, muss ich sagen.
Ja, es war ein bisschen stressig, die 3 Monate davor. Aber ja, und da haben wir auch NXP Voice Control Kit benutzt, was auch den Zuschauer so die Gelegenheit zu geben, dass er einfach seinen Kaffee bestellt von einem Roboter und das Ganze zu automatisieren. Aber eigentlich, wir haben auch eine interessante Geschichte. Erinnerst du dich noch an dem ersten Embedded World und wie das Ganze so integriert wurde.
Mit dem Smart Home, meinst du?
Ja, mit diesem Dollhouse.
Ja, ja, genau. Ja. Ich erinnere mich auch daran.
Ja, vielleicht kannst du über die C2-Sensor dann jetzt wie...
Ja, also das war unser erstes Mal bei Embedded World und natürlich wussten wir halt nicht, was wir dort alles zeigen sollten. Deswegen, also wenn wir das Dollhouse mit dem Roboterarm von diesem Jahr vergleichen, kann man schon sehen, dass wir uns viel verbessert haben. Genau.
Aber ist auch interessant, weil wir hatten auch immer Feedback, Leute kamen, ihr wart bei Embedded World, ihr hattet diesen Dollhouse.
Ihr seid die Dollhouse-Besitzer.
Ja. Und jetzt der Roboterarm. Also ich glaube, was wir machen, funktioniert.
Ja. Ja. Ja, klasse. Was ich auch fragen wollte, ist, ihr seid als Technical Marketing Ingenieure eingestellt, ja, und in der Regel Ingenieure mögen Marketing nicht, ja, sie halten sich sehr fern davon. Warum ist es so wichtig, dass wir Marketing und Ingenieurwesen vereinen?
Gute Frage. warum ist es wichtig? Damit wir halt Leute auch inspirieren können und auch vielleicht damit unsere Kunden auch auf neue Ideen kommen können. Also die Unternehmen, die von uns kaufen, die produzieren neue Produkte. Und wenn Sie unsere Projekte jetzt auf unseren Marketingkanälen sehen, dann können Sie halt auf neue Ideen kommen und dadurch halt einfach Innovationen fördern.
Ja. Ich würde auch sagen, Marketing braucht ein bisschen Kreativität und ich glaube, wir haben das schon als Ägypter, dass diese Kreativität in unsere Blut läuft.
Okay. Und ich hab Pyramiden gebaut. Ja, also,
ja, genau.
Da war ich schon da.
Ja, und ich glaube, das war das Gute an Mischung von Marketing mit Ingenieur oder Elektrotechnik.
Ja, genau. Ich glaube, für mich ist auch wichtig, dass Marketing ist ein Mittel, worüber wir kommunizieren können. Ja. Aber in unserem Fall ist es so, dass wir Ingenieure ansprechen wollen und werdende Ingenieure ansprechen wollen. Und was wollen sie sehen? Technik. Ja, ja, also wenn wir es vereinen, dann können wir ja diese Lücke dann füllen mit genau was sie wollen.
Vielleicht eine Frage an dich, Stuart. Wann hast du von Mauser erfahren? Oder was war deine Geschichte, wie du jetzt auf Mauser gekommen bist?
Ich müsste ein bisschen zurückdenken. ich glaube, für mich war es immer im Hintergrund. Als Kind bin ich mit die Firma Maplin aufgewachsen. Das war eine sehr bekannte Distributor, die sogenannte Catalog-Distributor damals. Ja. Ich habe auch eine kleine Firma um die Ecke von mir gehabt, wo ich meine Bauteile kaufen konnte. Das war klasse, einfach klasse. Aber ja, das war schon in den 80er Jahren. Und ich würde sagen, vor 15 Jahren oder so, man hat gemerkt, dass das Mauser da ist und weil Leute wie euch präsent waren und haben erzählt, ja, wir möchten so Bauelemente verkaufen, aber gleichzeitig wollen wir Ingenieure helfen, diese Bauelemente in den Produkten einzusetzen und Erfolg zu haben, wenn sie eine Schaltung bauen. So, ja, das war zumindest meine erste Erkenntnisse.
Es freut mich, dass Leute wie wir geholfen haben. Das sollen wir Mark Patrick sagen.
Ja, genau. Und das merkt man auch von der Messe. Man sieht der Unterschied ja so zwischen unterschiedlichen Firmen.
Aber noch eine interessante Sache ist, vor kurzem haben wir jetzt unser eigenes Ingenieurteam und das ist auch das erste in Mauser jetzt und auch für Europa halt. Und wir kriegen auch schon jetzt ein bisschen mehr Arbeit für andere Trade-Shows wie oder Messen wie SPS Italien und PCIM. Also wir arbeiten noch dran, aber das ist das Gute. Also es gibt schon Entwicklung und wir werden auch größer vom Ingenieur. Wir haben auch Ali, der ist jetzt auch Werkstudent.
Okay.
Dasselbe.
Hat deine Rolle übernommen.
Ja, genau.
Und der gleiche Schule, gleiche Uni und jetzt
Hassan Teil 2.
Genau. Ich bin Rafi Teil 2 und ja, das war sein Teil 2.
Super. Oh, ich freue mich sehr, über die Geschichten zu hören. Vielen Dank bisher für die bisherige Einsichten und wir werden gleich auf euch wieder zurückkommen.
Perfekt. Danke, Stuart.
Jetzt kommt unsere regelmäßige Rubrik Auf eine Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Es hat nicht immer eine Halbleiterindustrie gegeben. Die Wunder von Smartphone, Roboter, Raumsonden und elektrischen Automobilen haben wir einer Handvoll Ingenieuren zu verdanken, wie dem Amerikaner Jack Kilby. Als er mit seiner Karriere anfing, wurde elektronische Schaltungen aus vielen einzelnen Bauelementen, unter anderem Transistoren, gebaut. Da er als Neueinsteiger bei Texas Instruments war, durfte er keinen Sommerurlaub nehmen. Stattdessen hat er seinen Gedanken im leeren Labor freien Lauf gelassen. Er hat diese Gelegenheit benutzt, um eine Schaltung mit mehreren Bauteilen auf einem Stück Halbleitermaterial zu bauen. Im September 1958 präsentierte er eine Oszillatorschaltung, die aus einem Stück Germanium bestand, das so groß war wie ein Büroklammer. Für diese Arbeit hat er 1959 ein Patent für den ersten integrierten Schaltkreis erhalten und damit ist die heutige Halbleiterindustrie entstanden. So, Hassan, Rafik, mit wem seid ihr auf gleichem Wellenlänge? Fangen wir hier mit Hassan an.
Also es ist eine sehr außergewöhnliche Antwort. Es ist keine Person, die in unserer Industrie ist, aber das ist die Person, die halt mich inspiriert hat und auch mich auf diesen Weg gebracht hat, und das ist Jeremy Clarkson von Top Gear.
Okay, ja.
sehr gut. Ich war als Kind sehr, sehr, sehr interessiert in Autos. Also wirklich, Autos waren mein Leben. Und ich habe immer die Serie jeden Tag wirklich angeschaut. Also als ich angefangen habe, Top Gear anzuschauen, gab es schon 14 Staffeln raus oder sowas. Also ich hatte schon viel Zeit nachzuholen.
Ja.
Und er hat halt immer über Autos geredet und welche Autos cool sind und warum sie cool sind und auch, ja halt, also die Serie an sich war auch sehr kreativ gestaltet. Und dadurch habe ich wegen ihm wahrscheinlich habe ich mich dann in der Schule, als wir das Schülerpraktikum hatten, habe ich mich bei Porsche beworben und dann habe ich mein Schülerpraktikum bei Porsche gemacht und dann mein Vorpraktikum fürs Studium habe ich auch bei Porsche gemacht. Genau, also er ist diese Person, die mich inspiriert hat.
Ich freue mich so sehr, dass du ihn angesprochen hast, weil ich bin eine ähnliche Meinung, dass der etwas Besonderes gebracht hat, ja. Auf dem Fernseher. Man muss sich vorstellen, und damit kämpfe ich auch in unserer Industrie, dass er spricht über Autos. Ja. Autos haben eine Karosserie, vier Räder, Motor. Die sind im Endeffekt mehr oder weniger gleich. Ja. Ja, aber trotzdem erzählt er Geschichten und man hat das Gefühl, dass jede einzigartig ist und auch die Kreativität mit der Videoaufnahme, das ist einfach klasse. Und ich wünsche mir, dass wir sowas Ähnliches erschaffen können in unserer Industrie. Ja. Ja. Immer ein schwarzes Ding, silberne Beine, grüne Platine, aber trotzdem immer spannend.
Ja.
Ja, genau. Klasse. Rafik.
Also ich würde auch, es ist ein bisschen außergewöhnlich, aber ich mag nicht Serien oder Filmen anzuschauen. Also ich kenne nicht so viele Leute in der Industrie, die so wie Iron Man oder so. Aber für mich würde ich sagen, ist mein Vater, weil ich kann mich noch erinnern, in der 4. Klasse, wir mussten so irgendwas basteln zu Hause und muss nicht elektronisch oder irgendwas. Aber mein Vater hat gemeint, wir können so eine Map von Ägypten machen.
Cool.
Und eine Karte. Und wir machen dann ein LED in Kairo, Alexandria, so die Hauptstädte. Und da gab es unten so vier Push-Buttons. Und wo man klickt, dann leuchtet es auch. Und das in der 4. Klasse war für mich ganz inspirationell, weil es ist wie magisch, wie das Ganze funktioniert.
Ja, ja.
Und das war für mich schon. In der 4. Klasse hat es ein bisschen, okay, das will ich auch machen, wenn ich älter werde. Ja. Und es war eigentlich ganz cool, weil dann der Direktor hat es in seinem Büro aufgehängt. Ich habe es niemals gekriegt. Ich weiß nicht, wo es ist jetzt. Muss vielleicht irgendwo in Deutschland.
Genau, das Nachbauen neben dem Dollhaus.
Ja. Ich glaube, das schafft er nicht. Das ist zu schwer für ihn.
Ja. Nee, genau. Und ich glaube, für mich ist das auch eine schöne Geschichte, weil es zeigt uns, wie wichtig die Familie ist. Und genau. Eltern, Onkeln, Tanten und so weiter, Cousinen, wenn sie für Technik interessieren und diese Geist zeigen können, ja, diese Interesse zeigen können mit anderen teilen.
Ja, ja. Ich glaube auch, ich wurde nicht verpflichtet, elektrotechnisch zu studieren. Es war irgendwie von meiner Kindheit schon so das Gefühl.
Anwesend, ja, es genau. Ist immer da.
Und das ist schon schlau von meinen Eltern, würde ich sagen.
Ich habe auch immer so Legos und so komplizierter auch als Legos als Geschenke bekommen zu meinem Geburtstag. Und dann habe ich so komische, riesige Sachen aufgebaut. Und natürlich, das hilft auch.
Ja, genau. Ich glaube, das gilt für fast alle Ingenieure, die ich je kennengelernt habe. Ingenieurinnen, Ingenieure, die haben immer mit Lego gebaut, irgendwas auseinandergebaut und nie zusammentun können. Genau. Oder waren einfach umrungen von, umgeben von Elektrotechnik und genau, Unterstützung. Na klasse, vielen, vielen Dank und ich glaube, viele unserer Zuschauer werden eure Auswahl auch zustimmen. So, jetzt geht's weiter und als nächstes Thema möchte ich die Rolle von Social Media verwendender Ingenieure angehen. Und das ist auch ein sehr wichtiges, aber würde ich auch sagen, vielleicht ein bestrittenes Thema. Also wie viele aus eurer Generation seid ihr in den sozialen Medien unterwegs? Und ihr habt einen Instagram-Kanal namens Camitonics aufgebaut. Was hat euch dazu bewegt, so einen Kanal aufzubauen, Rafik?
Also wir sind schon die Generation, wo wir Instagram, TikTok, YouTube sehr viel benutzen. Also es ist schon nicht nur für Elektrotechnik, auch für Sport und alles. Man kriegt sehr viel Inspiration dadurch. Ich sage immer, man muss es auch intelligent benutzen. Also nicht einfach da sitzen und zu scrollen. Und dann, wenn Hassan bei uns als Werkstudent begonnen hat, er kam mit der Idee, warum machen wir nicht einen Instagram-Account für Elektrotechnik, aber in einer kreatives und noch ein bisschen so, dass unsere Generation passt. Und dann, wie willst du was dazu?
Also die Idee kam eigentlich. Wir haben ja gesagt, dass wir diese Projekte bauen für die Messen. Und es dauert wirklich 3 Monate, bis wir so ein Projekt bauen. Und dann am Ende wird's in der Messe gezeigt und dann schreiben wir vielleicht ein Tutorial dazu. Aber das war's. Und wir haben so viel Zeit und Arbeit in dem Projekt investiert und es wird halt nicht ausreichend ausgenutzt. Und deswegen kam die Idee, wir können so ein Instagram oder Social Media Channel aufstellen und dann können wir auch das Ganze auch dokumentieren in diesen 30 Sekunden bis 60 Sekunden Videos. Also wie wir auf die Idee gekommen sind, was für Fehler wir gemacht haben, zum Beispiel nur das PCB-Design oder die Auswahl der Komponenten. Und da kann man halt sehr viel repurposen und als Stories posten oder längere Videos, kürzere Videos. Das war halt die Idee.
Und wir hatten auch die Herausforderung, wie du eben auch gesagt hast, ist alles gleich, also es ist entweder ein Development Board oder ein Chip, alle sehen das gleiche aus. Und für uns war, okay, wir müssen das irgendwie das die Applikation zeigen und das war die Herausforderung und auch das Schwierige an dem an der Idee von Social Media.
Wie machen wir Elektrotechnik interessant? Also das war so das Ziel.
Also, I mean, ihr beide seid, wenn wir eine Name benötigen, Millennials, denke ich, vom Baujahr her.
Ich bin 98.
Ich bin 94.
Ja, genau. Und das heißt, ihr seid auch nah an Gen Z. Ich meine, ihr macht auch diese Universitätenprogramme und dann sind Gen Z unterwegs in diese Programme. Ihr kennt viele Gen Z werdende Ingenieure. Welche Rolle spielt Social Media für Ingenieure heute? Und auch für diejenigen, die Ingenieur werden wollen?
Also ich glaube, diese Generation ist mehr online als offline. Und wie Rafi gesagt hat, also wir versuchen halt, dass wenn sie 4 bis 8 Stunden sogar auf ihrem Handy sitzen, dass ein Teil dieser Zeit auch informativ ist und auch inspirierend ist und nicht nur so Katzenvideos oder sowas.
Damit haben wir viel zu kämpfen.
Genau, und auch... ich sehe auch, dass viele aus unserer Generation auch und wahrscheinlich auch die neue Generation, also wir benutzen Social Media, vor allem YouTube, als eine Plattform zum Lernen. Also wir gehen absichtlich auf diesen Plattformen, um Neues zu lernen und nicht nur für Entertainment. Und deswegen, meiner Meinung nach, spielt jetzt Social Media Marketing in unserer Welt, in unserer Industrie eine sehr große Rolle, weil da können wir die neue Generation finden und auch inspirieren. Aber auch, um ehrlich zu sein, wir haben ja ein das ist Camatronics Instagram-Channel und da haben wir fast 50.000 Abonnenten, also wow, schon eine große Follower-Account. Und wir können auf die Statistik schauen und über 50% der Leute sind über 25 Jahre alt.
Okay.
Das heißt, wir erreichen schon die neue Generation, aber auch Leute wie wir und auch älter, also wirkliche Ingenieure, die bei OEMs arbeiten, die sind auch auf Instagram und TikTok zu finden und da können wir auch ein bisschen Einfluss haben.
Ja, genau. Wie ist es für dich, Rafik?
Ja, ich bin auch derselbe Meinung wie Hassan, aber ich fand immer diesen Beispiel sehr gut, als wir das auch zum Hauser vorgestellt haben, weil das oder präsentiert die Idee. Wir haben es einfach mit dieses Beispiel erklärt und zwar, wir beide sind Ingenieure, wir arbeiten in einer Firma, die populär ist in Elektrotechnik-Industrie und wir benutzen Instagram und TikTok und sehr viele an die anderen Social Media. Warum haben wir da nicht ein Content? Also das fehlt.
Genau, und, diese Kanal
genau, ist nicht bedient. Genau, ja, weil meine Freunde und meine Kollegen, die arbeiten nicht bei BMW oder Siemens und so, die haben auch Instagram und das Interessante ist, man schickt Videos ganz einfach zueinander hin und her und für uns war das auch, weil die Leute jetzt sehr viel den Instagram, also die Social Media benutzen, dass ihre Span Attention sehr kurz ist. Und deswegen war es ein bisschen für uns schwierig, das sehr viele Informationen in 30 Sekunden reinzubringen. Aber mit der Zeit hat sich das Ganze evolviert. Wir brauchen nicht so viele Infos. Wir brauchen nur hauptsächlich gute 30 Sekunden über ein Produkt zu machen, dass auch jemand was lernt. Und für uns als Ingenieure ist es, ja, diese Info ist schön, aber auch für die neue Generation, die noch Studenten sind, dass sie auch das mitkriegen.
Ja, ich glaube, also ältere Ingenieure und die ältere Generation würden sagen, ja, das ist alles schön und gut, 30 Sekunden, alles schnell, bam, bam, bam. Aber um irgendwas zu bauen, ein Projekt, brauche ich mehr Informationen. Ja. Wie baut ihr die Brücke zwischen dieser Schnipsel, so Longform-Content und längere Beiträge, wo ich wirklich so eine Anleitung habe oder ein Fachbericht?
Ja, ich würde hier das so antworten, also die Videos auf Instagram und TikTok sind eher als Inspiration da, weil man kriegt sehr viele Views. Okay, die können nicht dort irgendwas beginnen, aber die haben schon das Idee, also zum Beispiel das Roboterarm mit Kaffeemaschinen. Die wissen, das funktioniert. Okay, wir möchten es bauen. Dann kommt es das Teil, wo wir das Artikel schreiben, das dann auf Mauser publiziert wird.
Ja.
Da gibt's Schritt zu Schritt, wie man das Ganze aufbaut mit alle, was man braucht.
Ja.
Und wer sich interessiert, dann geht er auf den Link in unser, zum Beispiel, wir legen das Link auch auf unser Kanal.
Ja.
Also wir sind auch von Mauser gesponsert, das heißt...
aber es ist ein unabhängiges...
Unabhängig, aber immer noch also in Kooperation mit Mauser. Ja, also das ist schon, wir arbeiten sehr eng zusammen und wir werden auch gesponsert von Mauser.
Ja.
Deswegen verlinken wir immer zu Mauser-Content. Und da ist es schon ausreichend erklärt, wie man die Projekte nachbauen kann und wo man die Bauteile kaufen kann.
Ja. Und alles, ja. Und wir haben alle erzählt, wie wichtig es war, so Ingenieure oder technikbegabte Leute um uns herum zu haben als Kinder. Kann Social Media das für das ersetzen für junge Leute, die nicht in solche Umgebungen aufwachsen? Ja. Ist das möglich?
Auf jeden Fall. Also das ist auch unser Ziel, glaube ich. Also eins unserer Ziele, weil nicht jeder hat Unterstützung zu Hause in Technik jetzt reinzugehen. Und vielleicht, aber jeder hat Instagram. Und jeder könnte Interesse haben.
Ja.
Und deswegen machen wir auch so Videos. Wir haben neulich ein Video gemacht.
Inspiration über Engineer.
Nee, das mit I became an engineer to be like Iron Man. Ja. Sowas, also dass man auch Iron Man ist ja einer, der so mit Tech bauen kann.
Ja, ja.
Und das Video natürlich ist für diese Generation dann gemeint. Also was kann man erreichen, wenn man halt hart arbeitet. Und
aber auch interessant, wir kriegen sehr viel Feedback. So Leute, die schicken uns auf private Messages, eure Content hat uns ganz inspiriert. Habt ihr studiert? Und dann wir schreiben auch zurück, wir waren in der TU studiert und ihr könnt das auch machen. Aber das finde ich auch ganz schön an den Plattforms. Ja.
Ja.
Aber eigentlich, wir haben nicht mal gesagt, wie das Name gekommen ist.
Ja, genau, das wollte ich auch fragen.
Das ist schon interessant, weil es hat 10 Wochen.
10 Wochen.
Also als wir dann auf die Idee gekommen sind, so einen Instagram-Kanal zu machen, haben wir gesagt, Name muss ja passen und wir wollen nicht immer ändern und so weiter. Und dann, wir hatten so ein Whiteboard und ich habe jeden Tag so 10 Namen aufgeschrieben und Rafik saß, nee, mag ich nicht, nee, das will ich nicht, nee, das ist zu cringe. Und dann haben wir gesagt, Kametronics, das KA am Anfang ist für meinen Nachnamen, Camel, und dann MI ist für seinen Nachnamen, Mitri. Und dann Ronix ist aus Electronics.
Ja.
Und ich glaube, das fasst halt zusammen, worum es geht. Und der Sinn auch dahinter, wieso wir dieses Instagram-Channel privat gemacht haben, ist, dass Leute normalerweise wollen andere Leute abonnieren und nicht Unternehmen.
Ja, ja.
Man kann sich mit der Person identifizieren und es kommt einfach authentischer rüber.
Mhm.
Ich glaube, deswegen ist es auch so erfolgreich, Gott sei Dank, dass die Leute auch eine Person hinter dem, oder zwei Personen in unserem Fall, hinter dem Kanal sehen und auch eine Beziehung zu der Person.
Genau, ja. Ja, finde ich auch wichtig. Ja. Wie wählt ihr aus, worüber ihr in euren Videos berichten wollen? Also ist es ausschließlich das, woran ihr in der Arbeit arbeiten gerade, Projekten, oder gibt es andere Inspirationsquellen?
Also Mauser ist ja eine NPI-Maschine. Wir haben immer die neuesten Produkte.
Okay.
Und wie gesagt, also wir wollen die gleichen Ziele wie Mauser haben. Und wir wollen auch unsere Abonnenten mit den neuesten Produkten berichten auch. Mhm. Also deswegen passt es sehr gut zusammen. Wir fokussieren immer auf die neuesten Produkten von den Manufacturers wie Infineon, NXP und so weiter. Wenn irgendein Produkt rauskommt, was uns gefällt und wo wir denken, das könnte unsere Abonnenten auch gefallen, dann machen wir ein Video drüber.
Ja.
Und wir versuchen auch so ein bisschen die Technologien zu erklären, auch in 30 Sekunden. Also zum Beispiel, wir sahen so ein Kit von Wirt. Es war für Wireless Charging. Und für uns war es schon interessant, weil man sieht immer das Ladegerät verpackt. Man weiß nie, was da drin ist.
Ja, ja.
Aber die hatten es unverpackt. Und dann habe ich Hassan, sollen wir das ein Video darüber zu machen? Und fast 400.000 Views auf dem Video und, und das war für uns okay, wir müssen darüber mehr machen, weil es auch anscheinend interessant für die Leute zu sehen, was am Endprodukt, wie das auch von drinnen aussieht, und da ist auch unsere Hersteller da Genau. Hinterher. Ja, ja. Also man sieht nicht, er wird auf einem Ladegerät, aber...
Und zu deiner vorherigen Frage, also wenn man dieses Video anschaut über Wireless Charging, das heißt Explain in 30 Seconds, also wirklich sehr schnell erklärt, man wird kein Experte in Wireless Charging danach. Also nee, genau. Man kann das selber nicht ja. nachbauen. Aber entweder reicht es aus für eine Person, die nur eine grobe Verständnis für Wireless Charging haben will, oder es inspiriert die Person, da weiterzuschauen, wo kann ich mehr Informationen finden, mehr zu wissen.
Ja. Genau. Ja. Na, klasse. Ich habe am Anfang erzählt, wie ich mit der Elektronik angefangen habe. Ja, wir haben die einzelnen Komponenten zusammengelötet, auf ein Steckbrett gebaut und so weiter. Aber I mean, seitdem Arduino eingeführt ist, haben wir sehr viele Entwicklungsplatinen, Embedded-Systemen, können wir sehr schnell bauen. Es gibt auch sehr viele Modulen mit Adafruit und SparkFun und so weiter. Das hat aus meiner Sicht die Welt komplett verändert und ermöglicht auch diese Rapid Prototyping schnell irgendwas ausprobieren. Welches sind für euch die allerwichtigsten Anbieter in diesem Feld?
Also, wie du gesagt hast, Arduino auf jeden Fall. Ja. Also, ich will nicht sagen, dass du alt bist, aber unsere Generation hatte es einfacher, in Elektrotechnik oder in dieser Welt einzusteigen, als es zu deiner Zeit war.
Ja.
Arduino und Raspberry Pi natürlich sind so die ersten zwei Hardware-Plattformen, die man als Anfänger benutzt oder auch so schnell in unserem Labor für Prototyping benutzt. Aber da wir halt bei Maus arbeiten und halt auch sehr viele Hersteller haben, müssen wir auch mit den anderen Produkten arbeiten. Und wir arbeiten mit allem eigentlich.
Ja, genau.
Ja. Aber ich finde es schon interessant, wie auch Arduino, weil wir meistens denken, es ist für Hobby-mäßige, aber die haben auch jetzt das Pro-Line und wir benutzen es auch, aber es ist schon interessant, weil wir machen unsere Prototypes meistens mit Arduinos und dann stellen wir um auf NXP. Also die Kaffeemaschine war erstmal auf ein Arduino programmiert und dann haben wir das NXP benutzt.
Ja.
Aber jetzt kann man das auch gleich im Arduino-Ökosystem bleiben, weil man kann einfach eine Pro-Board nehmen, die mehr machen kann. Also zum Beispiel auch Machine Learning oder so zu laufen lassen. Und das geht auch jetzt auch mit Arduino. Also das finde ich auch schon interessant, wie das Ganze evolviert wurde.
Ja.
Aber
genau. Nicht, dass wir jetzt zu viel Marketing für Arduino machen,
aber es gibt andere Anbieter.
Aber es ist aber es gibt eigentlich, also wir benutzen das fast wie Google als Verb. Also wir sagen let's Arduino it, zu sehen, es funktioniert und dann schauen wir, wie wir das dann halt.
Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen hochnasig Arduino gegenüber, wenn ich es zum ersten Mal kennengelernt habe. Damals habe ich bei Microchip gearbeitet als Technical Trainer und ich habe jeden Tag Ingenieur beigebracht, wie man die einzelnen Register steuert und einstellt und C programmiert richtig und bla bla bla, ja. Und der Arduino war da und sagt, was ist das für ein Pipifax-Ding? Ja, das ist nur für kein echter Ingenieur wird es gebrauchen. Und dann war ich zu Kundenbesuch bei Rolls-Royce. Und der Ingenieur der hat mir gesagt, wir möchten so irgendwas hier bauen und was nutzt ihr als Plattform? Arduino. Ja. Das geht ganz schnell. Wir bauen die Dinge ein, wir können dann unser Vorstand zeigen, wie das nächste Auto aussehen könnte mit der Elektronik und so weiter. Dann reißen wir alle raus und dann für die nächsten vier Wochen bauen wir irgendwas anderes.
Ja.
Alles auf Arduino basiert oder zu dem Zeitpunkt. Und ich gesagt, hier, nimm eins. Und ich habe sein Arduino bekommen, komplett mit Gehäuse und so weiter und ich war dann beeindruckt und habe dann verstanden, war mir so wichtig. So ist für mich kein Wunder, dass wir Arduino everything. Arduino mittlerweile. Na, das ist echt klasse. Und man sieht auch, wo die Reise geht, indem viele Halbleiterhersteller bringen auch ihre eigenen Boards raus. Nicht nur, um ein einfaches Board anbieten zu können, aber mit den gleichen Schnittstellen. Die Steckverbände sind in gleichen Stellen, gleiche Zuordnung von Funktionalitäten und so weiter. arbeiten.
Und
ne?
auch jetzt unterstützen sie, dass du es auf Arduinos IDE programmieren kannst.
Ja, genau, also das stimmt.
Das,
ja.
das finde ich auch ja. schön.
Die Bibliotheken sind ja. da, man kann sehr schnell vorankommen und
Erfolg haben. Die Community ist auch sehr stark. Also, dass das man stimmt. Leute ja. hat, die man fragen kann,
ja.
hilft auch beim Einstieg sehr, ja. sehr, genau. sehr viel. Ja.
Was denkt ihr, brauchen wir mehr Vorbilder für Ingenieure in den sozialen Medien? So, ich glaube, das Hauptproblem ist, Ingenieure sind bekannt als etwas zurückhaltend, angeblich. Also, ich glaube, wir haben vielleicht diese Idee, das stört heute. Nicht alle zurückhaltend, aber was denkt ihr?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es kann nur positiv sein, wenn halt soziale Medien für informatives Content benutzt wird.
Ja.
Und um ehrlich zu sein, ich glaube, es wird etwas unterschätzt jetzt von den Unternehmen, wie stark der Einfluss von sozialen Medien in unserer Welt ist. Also natürlich überall weiß man schon, wie stark Social Media ist, aber bei uns jetzt ist es nicht so, beliebt. Es wird nicht so viel investiert in Social Media, wie es sein sollte.
Ja. Ich glaube, weil die Generation, die älter als uns sind, die hatten kein Social Media und die wissen es, die denken es halt für so Katzen-Essen-Videos oder was weiß ich, aber die können sich nicht vorstellen, weil was sie als Content benutzt haben, war so Application Notes, alles PDF, Papier und für uns ist es ein bisschen jetzt anders. Also es wird so wie eine Revolution sein, würde ich sagen. Aber
das ist ein anderer Einstiegspunkt im Vergleich mit früheren Generationen. Ja,
so. Ja. Und auch es gibt verschiedene Social-Media-Plattformen. Deswegen, also wir können nicht alles machen. Wir können nicht Instagram und Podcasts und was weiß ich. Also natürlich muss es eine Vielfalt geben, weil auch die Zuschauer, die wollen andere Stils sehen und deswegen, je mehr da sind, desto besser können wir auch alle Styles.
Und warum dann Instagram? Warum nicht TikTok oder Twitter oder X?
Da sind wir auch aktiv. Also wir sind auf TikTok auch aktiv, aber nicht so erfolgreich wie auf Instagram.
Okay.
Trotzdem gute.
Ich glaube, man muss auch verstehen, wie das Plattform ein bisschen funktioniert, was Content dort mehr ist. Ja. Und das haben wir schon mit Instagram. Wir sind da sehr erfolgreich. TikTok, wir sind auch schon dort, aber wir arbeiten auf eine neue Idee, wo wir neue Videos dort ein bisschen anders als Instagram, weil das Gleiche auf die gleiche Kanäle zu posten. Funktionieren, kann nicht, aber... Ja.
Es ist wie unterschiedliche Fernsehsender oder Radiosender. Genau. Man erwartet irgendwas anderes. BR24 gegenüber Gong oder Antenne Bayern oder was auch immer. Das ist.
Ja, aber man kann schon sehen, wir sind auf dem richtigen Weg, weil auch jetzt YouTube hat jetzt YouTube Shorts. Ja. Also alle versuchen, das Ganze zu schränken. Ja, aber es würde auch uns interessieren, was denkst du eigentlich von den Plattformen als...
Ja, ich finde es ganz schwierig. Ich bin nicht damit aufgewachsen, und ich kämpfe ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich die Ältere, so meine Eltern und diese Generation, die sowas abweisen wollen und sagen, nee, bloß nicht, das ist das ist für die Kinder nicht gut und so weiter, sie sollen nicht so viel Zeit verbringen. Auf der anderen Seite, ich verbringe Zeit mit Ingenieuren wie euch und sagen, hey, ihr macht interessante Sachen und es ist einfach einen anderen Weg. Ja, so ist es eine andere Möglichkeit, Leute abzuholen. Und wenn die Leute da sind und die sich für das Thema interessieren, dann gerne. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, wenn wir diese Kanäle nicht bedienen, dann sind sie voll mit irgendwelches anderes Kram, was falsch ist oder Fake News und so weiter. Lieber daraus gehen und vertrauenswürdige Informationen zur Verfügung stellen und beweisen, dass es für solche Informationen benutzt werden kann. Ja. Das wäre mehr meine Gedanke dazu. So, wo geht die Reise hin? Letzte Frage, wo geht die Reise hin mit Camitronics? Wie wird es in 10 Jahren aussehen?
Träume haben wir sehr, sehr, sehr viele. also erstmal größer werden, auch die anderen Plattformen zu benutzen, also wie du gemeint hast, Twitter, LinkedIn, da müssen wir auch wachsen. Und hoffentlich wird es von unseren Herstellern auch gut wahrgenommen und da können wir halt mehr arbeiten, mehr Videos rauspushen. Ja. Solche auf solchen Podcasts wollen wir auch gerne
teilnehmen.
Ja. Teilnehmen. Genau. Was sind deine Träume für Kamuchami?
du weißt es schon. Nee, aber es ist definitiv weiter Videos zu machen. Es ist immer interessant, weil und es macht uns hauptsächlich auch viel Spaß. Also wir beide magen es, wenn wir jetzt einen Tag, ja, heute wird's gefilmt, ja. Alles aufgeräumt,
genau, ja.
Alles sieht schön ja. Und dann alles zusammenzubauen und dann noch das Editing nimmt Zeit, aber ist auch, ja. Ich finde, es gibt uns so ein bisschen die Flexibilität, kreativ zu werden.
Ja. Ja.
Und dann auch das Hauptsächliche ist das Feedback, das wir kriegen von unserer Community, also die Kommentare und Nachrichten, die geschickt werden, all das freut uns sehr. Mhm. Und nicht nur das erfolgreich, ist auch das...
ist auch schön, aber...
Ja, nee, aber ist auch, dass Leute inspiriert werden, das ja. ist sehr wichtig für uns.
Ja.
Und jetzt auch, wie Hassan sagt, die Hersteller beginnen jetzt auch zu sehen, okay, das sieht schön aus, wir möchten solche Videos auch haben. Das ist auch gutes Feedback zu uns. Also,
klasse. Wenn ich in 10 Jahren mein Porsche 911 kaufen kann, dann bin ich zufrieden.
Dann hast du alles gemacht.
Und ich glaube, ein Haus am Meer.
Das ist Haus am Meer.
Ja. Bisschen teurer, aber.
Klasse. Ich bedanke euch beiden für den spannenden Austausch heute. Das war echt klasse. Und ich hoffe, dass wir heute ein paar werdende Ingenieure inspiriert haben, in diese Richtung zu gehen.
Gerne, okay. Gerne. Vielen Dank, Stuart. Hat mich wirklich gefreut. Fragen waren top und super. Ich hoffe, das gefällt allen.
Ja, hat mich auch ganz gefreut. Vielen Dank für die Einladung und mal schauen, wie es weitergeht mit Kamuchami.
Ja. Ja, klasse. So, das war es für diese Folge. Was haben wir gelernt? Alle Ingenieure, die ich kennengelernt habe, haben Ähnliches wie meine Gäste und ich während ihrer Kindheit gemacht und erlebt. Sie haben mit Lego gespielt, versucht zu verstehen, wie Dinge funktionieren oder etwas Teures auseinandergebaut, das sie nicht wieder zusammenbauen konnten. Sie sind immer neugierig gewesen und wollten mittels technischer Lösungen die Welt für alle besser zu machen. Und ich sehe die gleiche Motivation in meinen Gästen heute. Die beiden repräsentieren eine neue Generation von Ingenieuren, die nicht online gehen, sondern immer online sind. Und das ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach anders und hoffentlich profitieren wir als technische Gemeinschaft von ihrer Affinität zu den sozialen Medien. Ihre Videos werden andere technisch affine Jugendliche davon überzeugen, sich für das Ingenieurwesen zu interessieren. Und damit können wir in Zukunft von ihren Fähigkeiten, unsere Gesellschaft zu verbessern, profitieren. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meine Gäste Hassan Kamel und Rafik Mitri von Kamitronics. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meiner Gäste herzlich fürs Zuschauen bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.